sagen. Ja, alle Studenten sind schusselig. Habe ich drei Studenten gesehen, ja, waren drei Schussel dabei, sage ich, alle Studenten sind schusselig oder sowas. Ja. Also da immer, das wäre zumindest die Empfehlung, muss man mindestens dann immer sehen, wie komme ich damit zurecht? Ausprobieren, gucken. Ja, würde ich Sie bitten, ab 2 Uhr nicht mehr, machen Sie zuerst die Vorlesungsbewertung. Ich hatte Ihnen gestern noch mal gemailt. Möchte ich Sie bitten, das zuerst zu machen. Sie können es auch nach der Vorlesung machen. Ich muss um... Bitte? Ja, das ist voll. Die hatten ja zwei, immer zwei, Übung und Vorlesung. Das sind ja immer zwei Bewertungen. Das eine ist die Übung, das andere ist die Vorlesung. Ich hatte das mit der Vorlesung einmal verschusselt. So, jetzt muss ich noch eine Sache. Und ja. Ja, so und so auch interessant. Sie finden ja auch unter Akademikern, also nicht nur Hochschullehrern, ganz bestimmte Kommunikationsformen, ja, die oft auch rhetorisch sind oder anderen dominieren möchten. Ja. Da werden dann so bestimmte Begriffe kommuniziert, es wird dann nicht weiter nachgefragt. Ja. Und sie kriegen dadurch über den Mund gefahren. Ja. Also dafür muss man, selbst wenn man nichts sagt, halt sich sein Teil denken. Ja. Man muss ja nicht immer das sagen, was man denkt. Ja. Das ist ja ein falscher Anspruch. So, das war das. Kollege, ja, bevor ich mit dem nächsten Abschnitt anfange, möchte ich noch ganz kurz den harten Kern der Analyse oder der Skizze der Analyse formaler Organisation zusammenfassen. Ich gehe jetzt mal nicht auf den gesamttheoretischen, mitgliedschaftssoziologischen Rahmen ein, sondern beschränke mich auf ein paar wesentliche Punkte. Also wichtig ist aus der theoretischen Perspektive, dass Sie versuchen, die am Anfang vorgestellten allgemeinen Begriffe der Systemtheorie oder der systemtheoretischen Mitgliedschaftstheorie, also System-Umwelt, Bestandteil, Elemente, Relationierung der Bestandteile, Selbstreferenz, Einheit des Systems und operationale Schließung auf alle sozialen Systeme anwenden. Die starke These ist, ein soziales System hat diese Gesichtspunkte zu reproduzieren, in der Zeitdimension zu reproduzieren, will es als soziales System in der Zeit sich restabilisieren und das heißt fortbestehen. Jede Restabilisierung, jede Kontinuität eines sozialen Systems ist ein Problem. Vermutlich, um das zu entdramatisieren, führt man eine Zeitlimitationalitäten ein. Und die Zeitlimitationalitäten, also wenn man mal von biologischen Größen absieht, also einer endlichen Lebensdauer, und dann nochmal also die Lebensdauer differenziert in verschiedene Altersphasen, ist selbst eine Leistung formaler Organisationen und hat dann für Kommunikationssysteme eine bestimmte Funktion. Also ein Semester dauert eine bestimmte Zeit. Es gibt kein Semester, was nicht aufhört. Das Nachdenken hört natürlich nie auf. Ja. Etwas zu gespitzt gesagt, das Studium hört nie auf, auch für den Wissenschaftler nicht. Wissenschaftler konfrontiert sich immer wieder mit einem neuen Studium seiner Forschungsgegenstände. Auch das alles in der Zeit. Also das sollten Sie immer im Blick haben. Und die forschungsprogrammatische Frage ist dann immer die, wie sind diese allgemeinen Bestimmungen realisiert? Wo sind die Probleme der Restabilisierung? Über den Begriff der Reproduktion, das hatte ich schon angedeutet. Von Reproduktion zu reden, macht natürlich nur auch Sinn, wenn man von Produktion spricht. Der Begriff wäre nochmal genauer, um die Lupe zu nehmen, so ganz glücklich kann man mit dem Begriff nicht sein. Was das meint, was ist dabei weniger das Problem? Komme ich noch kurz zurück auf formale Organisationen. Die System-Umwelt-Beziehung wird durch die formale Regelung der Mitgliedschaftsbedingungen etabliert, die in der Regel festgeschrieben ist, auch schriftlich dokumentiert. Die Differenzierung formaler Organisationen von oder aus ihrer Umwelt ist somit ihre eigene Operation, indem sie den Eintritt-Austritt festlegt. Und hierin erkennen Sie natürlich, dass alle Bestandteile und Relationierung von Bestandteilen einer formalen Organisation, ob das eine Verwaltung ist, ein Industrieunternehmen, was auch immer, von dieser Festlegung abhängt. Wobei immer eine größere oder eine geringere Nähe zu dieser Festlegung. Sie können sagen, das ist das Zentrum der Mitgliedschaft in formalen Organisationen, über die Mitglieder selbst nicht disponieren können. Natürlich können sie kündigen. Die Option haben sie immer. Aber das gehört ja dann mit zur Kodierung der Mitgliedschaftsbedingungen. Eintritt und Austritt ist geregelt. Insofern können wir sagen, und das betrifft, sagen wir mal, die Selbstreferenz der formalen Organisation, die Einheit der formalen Organisation. Die Formalisierung der Mitgliedschaft bleibt der Souverän formaler Organisationen und zwar auch dann, wenn die Mitgliedschaftsbedingung variiert wird. Mitgliedschaftsbedingungen können ja unterschiedlich ausfallen, können auch variiert werden. Und nur durch den Vollzug der Mitgliedschaftsentscheidung reproduziert formale Organisation nicht nur sich selbst, haben sie die Einheit oder die Selbstreferenz formaler Organisation, sondern auch gesellschaftliche Kommunikation und dadurch die Selbst- und Fremdbeobachtung. Ich denke, das ist für eine Einführung wichtig, wobei Sie wahrscheinlich von anderen Kollegen Unterschiedenes hören. Ihnen sollte zumindest die Fragerichtung klar sein. Ja, man spricht ja oft auch von Gesellschaftstheorie, auch von kritischer Gesellschaftstheorie, wobei nicht so klar ist, was das sein soll. Erstmal aus einer Rhetorik von bestimmten linken Professoren. Ja, was für ein Gesellschaftsbegriff wird zugrunde gelegt? Es ist nicht zufällig, dass die Soziologie, man kann fast sagen, der Luhmann war der Erste, der das wieder programmatisch auf die, thematisiert hat, keine Gesellschaftstheorie. Also nicht von dort aus ihre Grundbegriffe und Theoriebildung betrieben hat. Ja. Ich will das jetzt nicht begriffsgeschichtlich vertiefen. Und es sind verschiedene Gesellschaftstheorien, also verschiedene Gesellschaftsbegriffe können Sie unterscheiden und vorfinden. Wobei natürlich soziologische Forschung, nehmen zum Beispiel Merton, der jetzt seine Analyse Manifesta und latenter Funktion strukturtheoretisch anlegt, eine gesellschaftstheoretische Fragestellung verfolgt, ohne das als Gesellschaftstheorie zu kommunizieren oder selbst zu bezeichnen. Das ist auch ein ganz interessanter. Parsons hat in dem Sinn auch keine Gesellschaftstheorie. Ja. Er hat einen bestimmten Gesellschaftsbegriff, den er in seinen analytischen Bezugsrahmen einordnet. Er geht auch nicht von der Gesellschaftstheorie aus. Aber das nur als eine begriffsgeschichtliche Fußnote. Für uns ist wichtig, dass durch die Restabilisierung der Mitgliedschaftsselektion und Mitgliedschaftserscheidung gleichzeitig gesellschaftliche Kommunikation vollzogen wird, in dem Sinne, dass sich die Teilnehmer an diesem Kommunikationssystem der Selbst- und Fremdbeobachtung aussetzen. Also es ist dann vielleicht weniger kompliziert und problematisch, wenn man sagt, ja, gesellschaftliche Kommunikation, was ist das? Ja, man muss sich der Selbst- und Fremdbeobachtung aussetzen. Ich habe in der noch einen etwas anderen Gesellschaftsbegriff. Also man kann sagen, man braucht einen Begriff für die Einheit der Gesamtheit des Sozialen. Und da kann man den Gesellschaftsbegriff platzieren. Aber das führt dann immer auch zu dem Problem der Temporalisierung der gesellschaftlichen Reproduktion durch kommunikative Episoden. Also hier haben Sie wieder die Zeitdimension, die das alles bindet. Und jedes soziale System hat Zeit zu binden. Vorlesung dauert 2 Stunden, heißt immer eine Bindung von Zeit. Ja, eine Liebesbeziehung dauert 3 Tage, auch eine Bindung von Zeit. halt kurz oder was auch immer. Ja. Und die Zeitbindung, und darauf müssen sich Teilnehmer an Kommunikation einlassen. Die steht ihnen so nicht zur Disposition. Ohne dass man daraus die Folgerung zieht, dass sie unfrei sind. Ich komme, wir kommen zum Schluss dieser Zusammenfassung. Ich möchte dann mit dem anderen Punkt anfangen. Folgerung, wir können das so formulieren. Welche Organisationstheorie wir haben, hängt von der Bestimmung der Schließung, der Schließungsfunktion des Organisationssystems ab. Die Organisationsentscheidung bezeichnet eine durch die Entscheidung selbst bewirkte Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Zeitsequenz in Organisationssystemen unterscheidet sich von den Zeitsequenzen in den sozialen Systemen der Umwelt. Deshalb sind beide Zeiten zu synchronisieren, zumindest partiell. Total können wir natürlich nicht synchronisieren, immer nur partiell. Also Synchronisierung in einem bestimmten Alter Ihres Lebens studieren Sie, gehen Sie zur Schule, sind Sie verheiratet oder nicht verheiratet, ja, haben Sie einen Beruf. Ja, da werden immer bestimmte Synchronisierungsleistungen erbracht, eigentlich von unterschiedlichen Systemzeiten. Interessant, noch eine Anmerkung. Organisationen, formale Organisationen haben keine Herren, sondern sie haben Chefs. Das verweist wiederum auf den formalen Aufbau und die formale Organisation des Arbeitsablaufes, wie diese Organisation auch immer zu bewältigen hat. Und die Arbeitsorganisation, die Aufbauorganisation ist durch ein Stellensystem oder durch Stellen strukturiert. Insofern heißt natürlich Personalpolitik immer Stellenpolitik. Also bei Personalpolitik geht es eigentlich nicht um Personen, sondern es geht um Stellen, um bestimmte Anwärter und die Erfüllungsbedingungen von Stellen in formalen Organisationen, ob das jetzt Verwaltungen sind, Unternehmen, was auch immer, Dienstleistungs- oder Produktionsbetriebe. Wobei diese Stellen wiederum Entscheidungen mit dem Gedächtnis der Organisation verbinden. Also sagen wir mal, das Gedächtnis ist in den Stellen der Organisation gespeichert. Es gibt Buchhalter oder Partner oder Hochschullehrer oder Studenten. Das sind Stellen, die entsprechend gefüllt werden können. Das war der Nachtrag noch. Zusammenfassung unserer Analyse formaler Organisationen und immer die Frage, was ist ihr konstitutives Merkmal, dann auch immer an, man kann das dann noch einen Schritt weitergehen und das Organisationssystem unter den Komponenten der Mitgliedschaftstheorie untersuchen, aber die reproduziert natürlich in ihrer Anwendung immer, also die allgemeinen Bestandteile. Ich komme jetzt zu dem letzten Punkt der Vorlesung in diesem Wintersemester. Ich habe das mir überlegt und dachte, ja, Ich schließe die Vorlesung ab, auch etwas perspektivischer, also etwas perspektivisch in Bezug auf Ihren Studiengang und bestimmter Probleme, denen Sie dort konfrontiert sind. Und unter dem Gesichtspunkt habe ich mich für den Kulturbegriff entschieden, weil das Kultur ja auch journalistischer Begriff geworden ist, pädagogischer Begriff, war philosophisch, Kulturphilosophie gibt es wahrscheinlich auch, Kultursoziologie, alles Mögliche. Es gibt in Frankfurt in der Verwaltungsorganisation, glaube ich, auch ein Kulturamt. Ja. Also der Kulturbegriff ist unabhängig, was da kommuniziert wird, so ein bisschen auch ein Alltagsbegriff geworden. Ich habe den Abschnitt überschrieben, Kultur, Korrektur von Grundsätzlichem. In zwei Abschnitte gegliedert, Umschichtung und in den zweiten Abschnitt kulturelle Kommunikation. Also Umschichtung, kulturelle Kommunikation. Es hat nicht an Bemühungen gefehlt, aber in der soziologischen Theorie ist der Kulturbegriff ungeklärt geblieben. Das hat andere Rhetoriken in Sachen Kultur in der soziologischen Theorie nicht verstummen lassen. Für den Wertbegriff gilt Vergleichbares. In der deutschen Tradition der südwestdeutschen Schule des Neukantianismus von Windelband und Rickert wurden letztlich doch in ihrer Wirkungsgeschichte die Weichen in der soziologischen Theorie im Hinblick auf das Kultur-, aber auch das Wertproblem falsch gestellt. Das reicht bis zur Soziologie von Parsons und die Bemühungen seit den 1980er Jahren, eine Kultursoziologie zu erneuern. Es betrifft aber auch in der deutschen Tradition zurückgehend die Unterscheidung zwischen Verstehen und Erklären, iografischen und nomothetischen Wissenschaften sowie den hermeneutischen Zirkel. Ich möchte bei dem Verstehens, wir hatten in den letzten Monaten im Freundeskreis immer wieder kam so rauf, ja, Verstehensbegriff, ja, was verstehen wir unter Verstehen, ja. Da gibt es eine lange Debatte, also zum Beispiel nähere ich den Verstehensbegriff an den Erklärensbegriff an. Das ist teilweise verführerisch, wenn ich sage, der Kommilitone hat das verstanden, dann verstanden, wenn er das, was er tut, mir erklären kann. Dabei ist natürlich das Problem, ich kann eine Sprache sprechen, Deutsch, Französisch, aber ich muss nicht die linguistische Theorie der Sprache kennen. Da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwie auf ein großes Problem aufläuft. Wenn man sagt, dass man nähert das an das Erklären an. Ja. Es spricht auch etwas dafür. Aber es empfiehlt sich zum Beispiel, anders nochmal vorzugehen in diesen zwei Vorlesungsstunden, und zu fragen, an die Quelle, wo die Probleme erzeugt werden. Das ist zumindest eine Strategie, die man immer wieder mal einschlagen kann. Ja, wo wird das Problem erzeugt? Wobei man natürlich nicht nur historisch, genetisch, verfährt, sondern auch systematisch. Also wir können der Problemerzeugung auch gegenwärtig wieder begegnen. Also es ist nicht nur vom historischen, sondern auch von einem systematischen Interesse. Rickert korrigiert die Transzendentalphilosophie Kants dahingehend, dass er Geisteswissenschaft mit Kulturwissenschaft ersetzt. Der Begriff der Geisteswissenschaft, vielleicht spezifisch deutscher Begriffsbildung, obwohl er terminologisch eigentlich auf den Mill zurückgeht, und zwar mit dem Begriff der Moral Science. Hat es jetzt nicht mit Moral zu tun, sondern das hat man auch als Geisteswissenschaft übersetzt. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Kultur besteht in der Wertbezogenheit von Gegenständen. Und die Kulturwissenschaft steht neben der Naturwissenschaft. Mit diesem Anschnitt erkennen Sie sofort, aha, die Kulturwissenschaft hat einen bestimmten Gegenstandsbereich. Wertbezogenheit von Gegenständen. Und die bedarf dann auch einer ganz bestimmten Zugangsweise, einer bestimmten Methode. Mit diesem Schritt soll die Autonomie der Kulturwissenschaft begründet werden, auch als objektive Wissenschaft. Sie sehen darin auch den Zusammenhang zwischen Werttheorie und oder Wertphilosophie, Werttheorie und Kulturwissenschaft. Das ist dadurch motiviert, da psychologische Gesichtspunkte der Kulturwissenschaften ausgeschlossen werden sollen. Rickert begründet zum Beispiel die Sonderstellung der Kulturwissenschaft durch die formalen Voraussetzungen ihrer Gegenstände als Kulturobjekte, ihre Begriffsbildung, jetzt kommt es, sind nicht Gesetze, sondern der Wert. Hier in Verbindung Kulturwissenschaft, Werttheorie, Wertphilosophie. Und natürlich, ja, wir haben zwei unterschiedliche Methoden oder sogar Methodologien. Und das wird begründet, dass sie unterschiedliche Gegenstände haben. Aber natürlich immer allein auch davon, dass diese Gegenstände objektiv sind. Also auch die Werte objektiv sind. Also nicht nur Präferenzen. Ja. Der Gegenstand der Kulturwissenschaften wird somit durch Werte bestimmt. Die individualisierende Begriffsbildung ist somit auf Kulturobjekte als Sinngebilde zu spezifizieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und der begründet ja dann auch das Unterschied Verstehen, Erklären. Ich habe es mit bestimmten Sinnbegriffen zu tun. Das können Sie natürlich expandieren, einmal nebulos expandieren. Wir können also sagen, wie sie sich kleiden, wie sie gehen, habe es mit einem bestimmten Sinngebilde zu tun, mit einem ganz bestimmten Ausdruck, wegen mir individual mentalen Ausdruck oder einem bestimmten sozial mentalen Ausdruck. Und das müsste ich dann verstehen. Und würde ich nicht durch Gesetze erklären. Diese Sinngebilde sind keine Wahrnehmungsgegenstände, sondern gelten als Werte. Hier, klar, was ist der Unterschied zwischen Wahrnehmungsgegenständen und diesen Objekten, diese Objekte gelten, Werte gelten. Wahrnehmungsgegenstände gelten nicht. Die existieren oder existieren nicht. Existieren nicht, wären sie Halluzinationen. Und hier haben Sie eine andere Seinsbestimmung dieser Objekte, dass die Werte gelten. Können Sie sich natürlich sofort fragen, für wen? Ja, für wen gelten die Werte? Grundlegend ist dabei die vollständige Disjunktion zwischen Wahrnehmungsgegenständen und Sinngebilden sowie die Sondermethodologie des Sinnverstehens. Sinngebilde sind Gegenstände des Verstehens. Hier haben Sie eigentlich die Quelle, der Ausgangspunkt dieser ganzen Debatte. Verstehen, erklären. Und warum dahingehend argumentiert wurde, wir brauchen eine Sondermethodologie. Wir erklären Naturereignisse und wir verstehen Sinngebilde. Und für dieses Verstehen brauchen wir eine eigene Begrifflichkeit, eigene Erklärungsstrategie. Das ist vollständig disjunkt. Also entweder das eine oder das andere. Insofern hat man dann ja auch dann von die Methodologie des Sinnverstehens gesprochen. Das begründet den Platonismus der Werte, also sind etwas Objektives. Man spricht von einem in der Philosophiegeschichte von einem Platonismus, einfach in dem Sinne, dass man sagt, dass bestimmte Ideen objektiv bestehen. Das ist jetzt, dürfen Sie jetzt nicht als eine Interpretation von Plato verstehen, der hat sowas auch behauptet, aber das ist so eine Abstraktion, um eine bestimmte Begriffstheorie zum Beispiel zu bezeichnen. Also Platonismus der Werte heißt, Werte sind nicht nur subjektiv, Präferenzen stehen objektiv. Es begründet vorher die Unterscheidung der ontologischen Differenz zwischen Gesetz und Wert, Natur und Kultur und der erkenntnistheoretischen, also ontologische Unterscheidung Gesetze, Werte. Warum ontologisch? Weil es zwei Seinsbereiche sind. Also auch Natur und Kultur. Zwei Seinsbereiche. Und subjektiv entspricht dem also erkenntnistheoretisch die Unterscheidung zwischen Erkennen. Ich erkenne, war in einem ganz naiven Sinn, wie viele Personen in diesem Raum sind, indem ich sie abzähle, wie viel männlich, wie viel weiblich sind, und klassifizieren, tragen die Frauen Hosen oder Röcke, Kopftücher oder Hüte, was auch immer. Hier würden wir von Erkennen der Eigenschaften innerhalb eines bestimmten Universums sprechen. Und Werten. Diese Unterscheidung soll dann nach Rickard im Bezugsrahmen einer reinen Logik der wissenschaftlichen Begriffsbildung durchgeführt werden. In der deutschen Begriffsgeschichte des Kulturbegriffs ist anzumerken, dass man in dieser Tradition zwischen Zivilisation und Kultur unterscheidet. Wenn Sie mal den Prozess der Zivilisation von dem Elias lesen, kann man mal an einem Wochenende lesen, ist nicht so ein schwieriges, aber lehrreiches Buch. Der geht auf diese Unterscheidung gleich in den ersten Kapiteln ein. In der englischen und der französischen Tradition steht der für beides der Begriff der Zivilisation, Zivilisation française. Ja. In der deutschen Tradition diese Trennung zwischen Kultur und Zivilisation. Zivilisation etwas Technisches, Kultur ist dann eher etwas nach innen gewandtes, was auch immer. Gibt es in anderen Traditionen so nicht. Wissenschaftssoziologisch kann man dazu anmerken, dass die Wert- und Kulturphilosophie auch, nicht nur, aber auch Ausdruck der deutschen akademischen Eliten nach der Reichsgründung von 1871 ist, da der Begriff der Kulturnation, der auf Meinecke zurückgeht, sich als Selbstidentifikation der ständisch differenzierten Eliten der deutschen Gesellschaft eignet. Sie haben mit dieser Kulturnation einmal die Gesellschaftsstruktur der deutschen Gesellschaft nach der Reichsgründung vor dem Ersten Weltkrieg können Sie durch eine ständische Differenzierung bestimmter Lebenskreise, bestimmter Eliten charakterisieren, die keine hohe Durchlässigkeit hat. Und wenn Sie so einen abstrakten Begriff haben, dann eignet der sich ja natürlich gut zur zur Selbstidentifikation. Eine stark differenzierte, also vor allem bei ständig differenzierte Gesellschaften habe, dann brauche ich natürlich unter bestimmten Voraussetzungen zur Selbstidentifikation dieser unterschiedlichen Gruppen und Schichten möglichst abstrakte Begriffe. Ja, das ist auch interessant, wenn Sie das auf den Volksbegriff beziehen. Ja. Der Begriff des deutschen Volkes ist ein recht später Begriff. Warum hat man nicht gesagt Begriff der deutschen Nation? Deutsch von deutschem Volk gesprochen. Und der Begriff kommt erst Anfang des 18. Jahrhunderts, nach der Französischen Revolution und in den Freiheitskriegen gegen Napoleon auf. Und der Kosellek hat darüber einen ganz schönen Aufsatz geschrieben und ganz klar plausibel dahingehend argumentiert, auch hier, wenn Sie heterogen für die deutsche Gesellschaft war ja seit dem Mittelalter ein bestimmter Partikularismus typisch, der dann immer so von außen durch bestimmte Reichskonstruktionen mehr oder weniger glücklich zusammengeschweißt wurde. Ist der Begriff des Volkes abstrakt um unterschiedliche? Der Begriff der Nation, der Natio, war in dem damaligen semantischen Horizont noch zu sehr mit Herkunft, lokaler Herkunft. Wenn Sie an den Begriff der Nationes im Mittelalter denken, bezeichnen Nationes die Landsmannschaften, also wo man herkommt. Ja. Ähnlich mit dem Begriff der Kultur. Ja. Unter der Voraussetzung einer heterogenen Sozialstruktur brauchen Sie dann abstrakte Begriffe der Selbstidentifikation. und nicht konkrete. Die können natürlich immer auch primordial auch noch bestimmt werden. Das schließt sich nicht ganz aus. Also zum Beispiel in der Rede von Vaterland, da haben sie eine primordiale Bestimmung. Also männliches, warum sagt man nicht Mutterland? Ja. Also eine geschlechtliche, primordiale Charakterisierung für die Zugehörigkeit. Die primordialen Semantiken verschwinden in den modernen Gesellschaften nicht, sondern bleiben irgendwo erhalten. Die wichtig ist, dass Sie sich also klar machen in diesem Anschnitt, dass die Kulturtheorie, die systematische soziologiegeschichtliche Voraussetzung dafür ist, dass die soziologische Theorie, zum Beispiel in der Tradition von Parsons, Kultur als gemeinsam geteilte Werte und Überzeugungen der Mitglieder sozialer Systeme einstufte und zu erforschen beanspruchte. Also, da sehen Sie auch, man hat dann daran auch sehr schnell rangekoppelt den sozialen Integrationsbegriff. Man macht das journalistisch oder auch so in der politischen Rhetorik bis heute. Ja, also wir sind dann sozial integriert, wenn wir gemeinsame Werte und Überzeugungen teilen. Dabei vergisst man natürlich gern, dass man auch im Negativen integriert sein kann. Eigentlich sind sie nirgends so stark integriert als bei der negativen Integration. Aber das nur als Fußnote. Gemeinsam geteilte Werte und Überzeugungen. Darin soll Kultur bestehen. Zu erwähnen ist hier der deutsche Soziologe René König, der nach 1950 immer wieder dahingehend argumentierte, dass sich die Soziologie durch die Annahme der Wertbeziehung selbst blockiert hat. Ich denke, da ist etwas dran an dieser Behauptung. Sie müssen sich auch immer fragen, was erforschen Sie, wenn Sie die Wertbeziehung erforschen? Da haben wir die Verteilung von Wertbeziehungen in sozialen Gruppen. Also denke da, man hat das immer wieder kritisiert, diese Auffassung von dem René König, aber so ganz abwegig ist diese Auffassung nicht. Ich möchte dann in der nächsten Stunde eingehen auf die Kritik von Luhmann an der Kultursoziologie, also ein Bruch mit dieser ganzen Tradition in der Wissenssoziologie Luhmanns. Dirk Becker hat das weitergeführt, etwas variiert. Das wäre separat zu besprechen, dazu kommen wir aber nicht mehr. Und dann noch eingehen auf, was mir noch wichtig ist, die Reformulierung des Problems aus unserer gegenwärtigen Sicht unter dem Stichwort kulturelle Globalisierung. Wie müssen wir das thematisieren? Ja. So viel erst einmal. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Die noch Gekommenen zu spät, möchte ich bitten, noch die Evaluation auf dem Link durchzuführen. Der Link ist noch offen.